Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Die anhaltende Debatte um das Todesstrafegesetz in Israel ist unser erstes Thema. Gefolgt von der Frage, wie man das Sterben in Pompeji im Jahr 79 nach Christus heute in der UNESCO-Welterbestätte zeitgemäß präsentiert. Außerdem stellen wir die künftige Leiterin des Zukunftszentrums in Halle vor, neue Kinofilme aus Frankreich und das Spätwerk von Georg Baselitz in Salzburg. International gibt es viel Kritik an den neuen israelischen Gesetzen, mit denen die Todesstrafe verhängt werden kann. Sie droht bei terroristisch motivierten Morden. Faktisch betrifft das ausschließlich Palästinenser. Uns interessiert, wie der Historiker Moshe Zimmermann, selbst 82 Jahre alt, die aktuellen Entwicklungen seines Landes sieht. Er hat lange an der Hebräischen Universität Jerusalem gelehrt und geforscht und schreibt bis heute Sachbücher. Zuletzt erschien 2024 auf Deutsch Niemals Frieden, Israel am Scheideweg. Ich konnte kurz vor der Sendung mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Zimmermann.
Hallo, guten Abend, Frau Bürger.
Wo erreichen wir Sie?
Ich bin in der Nähe von Tel Aviv zu Hause. Gespannt, ob wir gestört werden von iranischen Raketen.
Es gab die Meldung hier zu lesen, dass es die stärksten Raketenangriffe des Iran auf Israel sind seit Kriegsbeginn.
Was wir gemerkt haben, war eine Reihe von Raketen, die hier abgeschossen wurde auf Tel Aviv und Umgebung, eben weil heute Abend Pessachabend ist, also der Vorabend des jüdischen Ostern, wo die meisten Israelis mit ihren Familien feiern und entweder schon mit der Familie sind oder unterwegs. Das war der Grund dafür, dass die Iraner besonders intensiv waren mit diesem Beschuss.
Israel befindet sich im Krieg gegen den Iran. Zugleich ist innenpolitisch eben diese gravierende Entscheidung zur Einführung der Todesstrafe getroffen worden. 62 von 120 Abgeordneten haben dafür gestimmt, 48 dagegen, der Rest war abwesend oder enthielt sich. Vielleicht erklären Sie zunächst noch mal, Herr Zimmermann, warum das neue Todesstrafegesetz ausschließlich Palästinenser trifft.
Weil die Grundidee war eben, ein Mittel zu finden gegen Palästinenser, gegen Araber. Die Leute, die das angeregt haben, waren die Rechtsextremisten in der israelischen Politik, die auch in der Koalition sitzen und an der Regierung teilnehmen. Und die haben schon vor den Wahlen versprochen, dass sie die Todesstrafe einführen gegen Araber, gegen Terroristen, gegen diejenigen, die Israelis treffen. Das war ein ziemlich langer Prozess. Es dauerte länger als 3 Jahre, bis sie das hingekriegt haben. Aber das ist der Hintergrund. Es geht darum, dass man zeigen will, dass man irgendein Wundermittel hat gegen Terrorismus oder gegen den Versuch von Palästinensern, Israelis vor allem in den besetzten Gebieten anzugreifen oder zu töten. Das war die Idee. Eigentlich ist das Gesetz überflüssig. Es gibt theoretisch auch eine Möglichkeit, nach dem bestehenden Gesetz Leute zum Tode verurteilen. Nur ist dort keine Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden. Hier wurde diese Unterscheidung getroffen, weil eben die Rechtsextremisten bei uns selbstverständlich für ein Apartheid-System sind, für eine Unterscheidung zwischen Verbrechen, die Juden verüben und Nichtjuden verüben.
Wie stark ist der Widerstand aus der Gesellschaft gegen diese Entscheidung? Gehen die Menschen auf die Straße?
Auf die Straße geht man jetzt nicht, weil eben die Straßen gefährdet sind durch die Raketen aus dem Iran. Wir können heute nicht so demonstrieren wie in Friedenszeiten oder wie in Zeiten vor diesem Krieg. Aber die Reaktion ist eben da. Die liberalen Kräfte in Israel sind da dagegen. Die sind auch laut und die haben auch das oberste Gericht angerufen, quasi automatisch, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde. Wenn aber nach Mehrheiten oder Minderheiten fragt, die Mehrheit steht nicht nur in der Knesset, im Parlament für das Gesetz, sondern auch in der Bevölkerung. Bei Umfragen zeigt sich, dass in dem Moment, wo die Frage so gestellt wird, sind wir für eine Todesstrafe für arabische Terroristen, die Antwort dann quasi automatisch kommt, ja, arabische Terroristen, die Juden ermorden, für die verlangt man eben die Todesstrafe. Die überlegen sich nicht genau, was in diesem Gesetz steht, inwieweit dieses Gesetz eigentlich ein Apartheid-Gesetz ist oder eine rassistische Entscheidung ist. Die sind quasi automatisch aus dem Bauche sozusagen für eine Bestrafung von palästinensischen Terroristen. Die verstehen selbstverständlich nicht, weshalb Araber, Palästinenser in den besetzten Gebieten etwas unternehmen, um sich von dieser Besatzung zu befreien.
Zuletzt wurde die Todesstrafe in Israel 1962 verhängt gegen den deutschen NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann wegen Verbrechen gegen das jüdische Volk. Sie haben diesen großen historischen Weitblick, Rückblick, Herr Zimmermann. Welche Bedeutung hat dieser historische Kontext für die jetzige Politik?
Das ist total irrelevant. Da ging es um ein Gesetz, das war das Gesetz zur Bekämpfung der Nazis und ihre Helfer. Das ist rückwärts gewandt. Die Nazis, die bis zum Jahr 45 gegen Juden etwas unternommen haben oder Juden ermordet haben, die verdienen die Todesstrafe. Und es wurde zweimal in Israel verhängt, einmal gegen Eichmann und auch praktiziert und einmal gegen Demjanjuk, der später in München vor Gericht stand, wo die Entscheidung rückgängig gemacht wurde. Das ist eine Sache für sich. Was heute passiert, gehört zu diesem Bereich der Auseinandersetzung zwischen Rechtsradikalen in Israel und der liberalen Gesellschaft in Israel, die sich dagegen wehrt, dass man eben solche Vorstöße unterstützt.
Ja. Die USA respektieren die Entscheidung für das Todesstrafegesetz, aber international gibt es eben auch viel Kritik. Die EU hält den Beschluss für falsch. Wie kommt die Kritik aus Deutschland und dem Ausland an in Israel?
Diejenigen, die für das Gesetz sind, hören nicht auf Kritik aus dem Ausland. Bei denen gibt es einen Automatismus. Die Welt ist eben antisemitisch, deswegen wird sie uns immer kritisieren. Diejenigen bei uns, ich nehme an, ein Drittel oder mehr der israelischen Gesellschaft verstehen gut genug, worum es geht. Es geht um den guten Ruf des Staates Israels und der israelischen Gesellschaft. Aber wie gesagt, die Mehrheit, die Likud-Partei, das heißt die Partei von Netanyahu, die ultraorthodoxen Parteien, die nationalreligiösen, die achten nicht darauf, wie das im Ausland akzeptiert wird. Sie haben nur ein Ziel: zu zeigen, dass für die Israelis es nur eine Möglichkeit gibt, weiter zu existieren, indem man die Araber, in Anführungszeichen, die Palästinenser bekämpft und radikal bekämpft. Und deswegen haben sie diese Entscheidung getroffen, waren sie für dieses Gesetz und deswegen werden sie nicht auf Kritik aus dem Ausland hören.
Sehen Sie Chancen, dass das oberste Gericht dieses Gesetz wieder kippen könnte?
Das oberste Gericht wird garantiert das Gesetz oder diese Formulierung ablehnen. Davon gehen auch diejenigen, die in der Koalition sitzen und für dieses Gesetz gestimmt haben. Ob dann die Knesset versucht, das heißt das Parlament versucht, trotzdem auf dem Wege des Gesetzes das wiederherzustellen, was sie entschieden haben, ist noch eine offene Frage. Aber es ist klar, dass ein Gesetz, das diskriminiert, ein Gesetz, das nicht erlaubt, dass eine andere Strafe bis auf die Todesstrafe verhängt wird, dass so ein Gesetz verfassungswidrig ist.
Israel betont ja immer wieder, die einzige rechtsstaatliche Demokratie im Nahen Osten zu sein. Ist sie das noch?
Das ist eine Frage, die man mit Schwierigkeit mit Ja beantworten kann. Also das Problem ist, der Staat Israel ist noch immer eine Demokratie in dem Sinne, dass hier Wahlen stattfinden, dass es hier Parteien gibt, dass das Gericht entscheiden kann, ob etwas gesetzmäßig ist oder nicht. Aber das Problem, das große Problem ist der Geist dieses Rechtsstaates. Der Geist hat sich verwandelt und gewandelt. Wir haben keine liberale Demokratie mehr, wir haben eine illiberale Demokratie, genauso wie in Ungarn oder in anderen Ländern. Das heißt, wir sind auf dem besten Weg, uns von dieser Vorstellung von Rechtsstaat im Sinne des Liberalismus und der liberalen Tradition uns zu verabschieden.
Wir haben eingangs auf den Iran-Krieg geschaut und das möchte ich jetzt abschließend noch mal kurz machen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist die israelische Gesellschaft und ihre Regierung inzwischen ja eher kriegsmüde oder ist der Kriegseifer anhaltend stark?
Beides nebeneinander. Das ist hier so paradox und eigentlich absurd. Die Gesellschaft, die Tag und Nacht den Schutzraum aufsuchen muss, um sich vor Raketen aus dem Ausland, aus Iran zu beschützen, die ist müde, die ist kriegsmüde. Auf der anderen Seite ist es dieselbe Gesellschaft, die auf die Frage, sollte man den Krieg weiterführen, mit Ja antworten. Das heißt, im Prinzip ist man eigentlich für den Krieg gegen den Iran, weil die Leute das so verstehen als Präventivkrieg vor einem atomaren Angriff seitens der Iraner auf Israel. So erklärte es Netanyahu und so haben die Leute das auch aufgenommen, naiverweise. Das heißt, die wissen Bescheid oder die wissen nicht Bescheid, wie man eine Alternative zu einem Krieg herstellt. Auf der anderen Seite, weil man mitten in diesem Krieg ist und der Krieg dauert schon einen Monat und mehr als einen Monat, die Leute langsam müde werden. Es gibt Unterschiede in Israel. Meine Umgebung, Tel Aviv und Umgebung, ist mehr unter Beschuss und hier läuft man mehr in den Schutzraum und hier ist man mehr eingeengt, wenn man sich außerhalb der Wohnung bewegen will, als, sagen wir mal, in der Nähe des südlichen Teils von Israel oder manche Orte neben Haifa. Aber Leute, die an der Grenze zu Libanon wohnen und ständig unter Beschuss sind, Leute, die in Tel Aviv wohnen oder Umgebung, die sind kriegsmüde. Wie man das miteinander irgendwie zusammenbringen kann, sowohl kriegsmüde zu sein als auch für den Krieg, das ist eine offene Frage. Das ist eine Frage der Aufklärung. Und die Politik hier in Israel sorgt nicht dafür, dass die Leute aufgeklärt sind. Die Politik versucht hier einen Schulterschluss zu erzeugen, eine Stimmung, die für den Krieg sein wird. Und bislang ist diese Politik und diese Propaganda noch erfolgreich.
Der Historiker Moshe Zimmermann. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und ein hoffentlich ruhiges Pessachfest.
Ich bedanke mich sehr.
Seit 5 Jahren ist der Archäologe Gabriel Zuchtriegel Direktor der Weltkulturerbestätte Pompeji, jener antiken Stadt am Golf von Neapel, die im Jahr 79 nach Christus nach dem Vulkanausbruch des Vesuv innerhalb eines Tages unter Schutt und Asche begraben wurde. Erst 1700 Jahre nach dieser größten Naturkatastrophe der Antike wurde Pompeji wiederentdeckt. Und seitdem versuchen Archäologen, die Geschichte immer detaillierter, immer plastischer zu erzählen. Gabriel Zuchtriegel interessieren dabei besonders die Emotionen hinter den Informationen. Er nennt das mitfühlende Archäologie. Ich freue mich, dass wir mal wieder miteinander sprechen können, Herr Zuchtriegel. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie hat sich das Narrativ über Pompeji verändert? Was ist Ihr wichtigstes Anliegen bei der Erzählung, auch jetzt in der neuen Dauerausstellung?
Ja, in der neuen Dauerausstellung geht es um die Opfer der Katastrophe. Es geht auch um die Dynamik. Man kann das Stunde für Stunde mitverfolgen, wie sie erst die Lapilli fallen, diese kleinen Vulkansteinchen, dann kommt die Asche und wie das dann dazu führt, dass in Pompeji ein einzigartiges Fundspektrum uns zur Verfügung stellt, das auch die Opfer mit einschließt und man kann diese berühmten Gipsabgüsse machen, wo man aus den Hohlräumen in der Asche, die Körper haben sich zersetzt, haben einen Hohlraum in der hart gewordenen Asche hinterlassen. Der kann mit Gips ausgegossen werden. Und man kann diesen Menschen, Frauen, Kindern, Männern ins Gesicht sehen. Und das ist was sehr Einzigartiges.
Und vielleicht noch genauer, welche Spuren menschlichen Lebens sind da jetzt zum allerersten Mal zu sehen?
Also zum allerersten Mal ist vor allem zu sehen eine systematische Ausstellung über den Vesuv-Ausbruch. Es geht ja bei Pompeji oft und berechtigterweise auch darum, was ist an dem Ort schön, toll. Es gibt viele Fresken, es gibt Kunstwerke, es gibt Häuser. Also wie war das Leben bis zu dem Moment, als Pompeji im Grunde eine ganz normale römische Stadt war? Es war überhaupt nicht besonders, wird dann besonders durch diese Katastrophe. Und das fanden wir, fehlte so ein bisschen im Besuchererlebnis, darauf nochmal zu fokussieren. Also was passiert genau in Pompeji? Warum ist Pompeji so speziell für uns heute? Ist es ja die römische Stadt, die uns auch viele Bereiche des antiken Lebens überhaupt erst erschlossen hat. Wir wüssten viel weniger über die antiken Römer ohne Pompeji. Ja, und was passierte da genau? Warum ist es so ambivalent? Also die Ambivalenz, die Goethe beschrieben hat, der sagt, selten hat so eine große Tragödie den nachfolgenden Generationen so viel Freude bereitet. Er benutzt dieses Wort Freude, was natürlich beim Anblick der Toten von Pompeji gar nicht so passend ist. Also wir haben sehr viel darüber nachgedacht, wie wir das museografisch auch umsetzen, wie wir das erzählen, wie wir das darstellen, auch ästhetisch. Es soll natürlich inklusiv sein, es soll didaktisch sein, also es sind sehr viele Zeichnungen und Filme, aber wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es auch was von einem Mal hat, ein Mahnmal. Also dass es jetzt nicht überquellend mit Farben daherkommt und tollen, ansprechenden Titeln oder so, sondern dass, wenn man da reingeht, es gibt auch eine Warnung, ja, wo es heißt, Achtung, hier sehen Sie Besucherinnen und Besucher jetzt menschliche Überreste, was ja heute ein sehr umstrittenes Thema generell ist in der Museumslandschaft. Ja, und wir haben gesagt, das soll dann jeder für sich entscheiden und jede und sagen, wie weit möchte ich mich davon berühren lassen auch, wie weit möchte ich mich dem aussetzen. Wir fanden, es wäre nicht richtig gewesen, die in den Museumsdepots verschwinden zu lassen, wie das in anderen Museen teilweise passiert mit Mumien und menschlichen Überresten, weil wir das undemokratisch fanden. Wir denken, jeder Besucher, jede Besucherin soll selbst entscheiden, wie weit sie oder er da mitgehen möchte.
Ja, man kann einige Opfer so sehen, wie sie im Moment ihres Todes ausgesehen haben. Also Gesichtszüge, Frisuren, Körperhaltungen. Das ist emotional aufgeladen, weshalb manche ja auch fürchten, das könnte sich ja zu so einem archäologischen Disneyland entwickeln. Wie beugen Sie dieser Gefahr vor?
Das war was, wovor wir natürlich Angst hatten und auch einen gewaltigen Respekt. Wir haben versucht, das nicht nur durch Hinweise, also Achtung und bitte respektvoll sich verhalten, möglichst keinen Lärm da machen in diesem Bereich und so, sondern auch durch die Gestaltung der Ausstellung versucht, dem eine Richtung zu geben. Und ich bin jetzt immer wieder reingegangen und habe mit Freuden festgestellt, dass die Besucherinnen und Besucher das annehmen. Also man merkt tatsächlich, da ist eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre als in den üblichen Museumsräumen.
An die 4 Millionen Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr nach Pompeji, darunter viele aus Deutschland. Sie hatten sich aber auch vorgenommen, die lokale Bevölkerung mehr für die Geschichte des Ortes zu interessieren, in dessen Nähe sie leben. Funktioniert das?
Wir haben angefangen mit den ganz Jungen und Jüngsten, mit Teenagern und Kindern Theater zu machen, klassisches Theater im antiken römischen Theater in Pompeji. Die Idee war, dann kommen auch die Eltern und es ist ein ganz tolles Projekt, also mit richtig professionellen Theaterkünstlerinnen und Künstlern, die mit den jungen Leuten arbeiten, die teils auch aus gar nicht einfachen Verhältnissen kommen. Also das ist so die Peripherie Neapels. Es ist unheimlich erstaunlich, was dabei rauskommt, wie diese jungen Menschen, die eigentlich ganz wenig mit der Antike anfangen konnten und nie nach Pompeji gekommen sind, wenn nicht zwangsweise über die Schule, wie die plötzlich dafür Feuer und Flamme sind und zu Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne werden, sich mit antiken Autoren wie Sophokles und Aristophanes auseinandersetzen, damit arbeiten, mit diesen Texten, die auch teilweise an ihre eigene Realität etwas anpassen und umformulieren. Das finde ich ganz toll. Und natürlich dabei immer die Frage, ja, wenn das bei denen, wir können jedes Jahr so etwa 100 damit einbeziehen, Wenn das bei den 100 so viel bewegt, was ist mit den tausenden anderen, die da leben? Und das ist schon eine Frage, die mich umtreibt. Also wie können wir überhaupt Museen, Kultur auf breiter Ebene zu sozialen Energiespendern machen, die den jungen Menschen auch eine andere Perspektive öffnen?
Vorher haben Sie gesagt, was das internationale Publikum angeht, dass Sie sich freuen, dass so viele kommen. Wie schützen Sie das UNESCO-Welterbe aber vor so einer Art Overtourism?
Gute Frage. Wir haben jetzt vor anderthalb Jahren eine Obergrenze eingeführt, 20.000 Besucherinnen und Besucher am Tag. Wir versuchen dabei allerdings niemanden wegzuschicken. Pompeji, der Park, beinhaltet auch andere Stätten im Umland der antiken Stadt, also Bauernhöfe und Villen und andere Siedlungen aus der Antike, die auch extrem interessant sind, die auch sehr, sehr gut erhalten sind. Es gibt so einen Shuttlebus, der kostenlos da hin und her fährt und so. Die Idee ist, niemanden wegzuschicken, aber es zu vermeiden, so einen Massentourismus herbeizuführen, weil das auch nicht schön ist. Also für die Erfahrung von diesem magischen Ort, dem tut das einfach nicht gut. Und wir hoffen auf Verständnis von allen Seiten.
Sie sind jetzt seit 5 Jahren Direktor von Pompeji und bleiben das wohl auch noch einige Jahre, haben inzwischen neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft. Sehen Sie Ihren Kurs von der italienischen Kulturpolitik gestützt oder haben Sie auf dieser Ebene andere wichtige Baustellen?
Also absolut muss ich sagen, Pompeji ist ja wie ein Augapfel der italienischen Archäologie. Also wir bekommen sehr viel Aufmerksamkeit. Natürlich auch, wenn irgendwas schiefläuft, ist das sofort ein Thema. Und das große Problem oder die große Herausforderung in Pompeji ist ja die Erhaltung. Es sind über 13.000 Räume ausgegraben in über 2,5 Jahrhunderten, teilweise Wind und Wetter ausgesetzt. Man kann nicht überall ein Dach drüber machen. Wandverputz, Malereien, die ganze Architektur. Also das ist unheimlich schwierig. Auch nur einfach eine Idee davon zu bekommen, wie steht es denn um Pompeji? Dazu haben wir ein neues Projekt gestartet, was mit Technologie und digitaler Plattform und Drohnen und künstlicher Intelligenz und so, aber natürlich auch mit ganz viel menschlichem Einsatz, erstmal jetzt versucht, so eine Art Komplettbild der Stadt in Echtzeit zu bekommen. Und davon dann direkt ausgehend die Restaurierungsarbeiten punktuell in Gang zu setzen. Also zu sagen, wo braucht es am dringendsten unsere Arbeit und das alles in ein System zu verbinden. Und da haben wir also sehr große Unterstützung auch von der Regierung, muss ich sagen, mit nicht nur Finanzhilfen, sondern ist ja auch ein Thema, was ist der richtige Ansatz für Pompeji? Und damit haben sich eigentlich alle Generationen herumgeschlagen und da sich darüber den Kopf zerbrochen zwischen ja, Besucherströmen auf der einen Seite und Forschung ist natürlich auch ein wichtiges Thema und Erhalt. Wie kann man da einen guten Mittelweg finden?
Sie haben inzwischen mehrere Bücher über Pompeji geschrieben, zuletzt Pompejis letzter Sommer, als die Götter die Welt verließen. Worüber schreiben Sie denn als nächstes?
Wir haben so eine ganz einfache Idee nach dem Buch mit den Göttern, wo es ja eigentlich um Spiritualität geht und die Wurzeln auch unserer europäischen, abendländischen Spiritualität und wie das mit der Krise der antiken Welt zusammenhängt. Ich habe so eine Rubrik gemacht in der Zeitung hier in Neapel, Pompeji von A bis Z. Also jede Woche gab es einen Artikel, A wie Amphitheater und so weiter. Das wollten wir jetzt als Buch rausbringen. Nicht alle Buchstaben sind vom Italienischen ohne weiteres ins Deutsche zu übertragen. Bei Amphitheater geht es super, bei D wie Donne, Frauen, wird es schwierig. Da müssen wir uns noch was überlegen. Aber jetzt kommt so was Leichtes und Schönes zum Zwischendurch mal reingucken. Pompeji hat ja auch so was auf der einen Seite Schweres und Tragisches, aber auf der anderen Seite auch unheimlich Leichtes und Bezauberndes.
In Süditalien sind für die nächsten Tage sehr schwere Unwetter angesagt. Müssen Sie dafür bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen? Macht Ihnen sowas Sorge?
Das macht mir immer Sorge und Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte, weil diese starken Extremwetterereignisse natürlich Gift sind für die Ruinenstädte. Wir haben auch sehr viele monumentale Bäume in Pompeji, also das ist auch ein Sicherheitsrisiko. Wir pflegen und hegen die und überwachen die auch, genauso wie die archäologischen Überreste. Aber klar, für uns ist das immer eine Herausforderung, weil natürlich gleichzeitig Besucher und Besucher aus aller Welt Pompeji besuchen. Und ich bin immer wieder erstaunt bei der größten Hitze und beim größten Unwetter mit Regen. Und dann kommen sie mit Regencaves und Regenschirmen, wie tapfer und standhaft die Leute das auf sich nehmen. Und ich denke dann oft, und wir sagen das auch manchmal in unserem Team, für viele ist es wirklich der Tag, der eine Tag, in dem sie Pompeji sehen. Und deswegen müssen wir jeden Tag das Beste geben einfach.
Gabriel Zuchtriegel, seit 5 Jahren Direktor der Weltkulturerbestätte Pompeji, die jetzt auch eine neue Dauerausstellung präsentiert. Alles Gute für Sie, dass das Wetter nicht zu schlimm wird. Und herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Zuchtriegel.
Danke, auch schönen Abend noch.
Kulturbauten des Bundes sind selten pünktlich fertig. Oft explodieren die Kosten und der Bau dauert länger als geplant. Dieses Schicksal könnte auch dem sogenannten Zukunftszentrum in Halle drohen. Ursprünglich waren 200 Millionen Euro bewilligt, inzwischen sind es 277. Die Eröffnung wurde von 2030 auf 2032 verschoben und noch ist mit dem Bau gar nicht begonnen worden. Doch inhaltlich und konzeptionell geht es voran. Seit heute ist bekannt, wer das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation, so der offizielle Name, wer das leiten soll. Die Kulturwissenschaftlerin Uta Brettschneider. Claudia van Laak stellt sie uns vor.
Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Eine Feldstudie über Sexshops im Osten Deutschlands. Uta Brettschneider hatte diese Idee. Vor 3 Jahren ist ihr Buch Provinzlust im Aufbauverlag erschienen.
Ich war im Südbrandenburgischen unterwegs und fuhr über Land und dachte irgendwie, kneif mich mal, als ich aufs Navi geguckt habe. Da stand Sexshop und Aquaristik. Patrick Heidler.
Für die neue Programmdirektorin des Zukunftszentrums in Halle stehen diese nach der Wiedervereinigung gegründeten Sexshops für die Transformationszeit in den neuen Bundesländern und für den Aufbruch nach dem Mauerfall. Die Leute hätten neue Wege gesucht und seien dabei sehr kreativ vorgegangen, sagt die Kulturwissenschaftlerin.
Dann war das ein neues Geschäftsfeld. Es war überhaupt der Schritt in die Selbstständigkeit, die ja in der DDR der absolute Ausnahmefall war. Und es war der Versuch, eben sich komplett neu zu erfinden in dieser Zeit. Und das ist mal mehr, mal weniger gut gelungen.
Uta Brettschneider hat Soziologie, Kulturgeschichte und europäische Ethnologie an der Uni Jena studiert und wurde auch dort promoviert. Hat danach ebenfalls in Thüringen ein Museum geleitet, bevor sie vor 6 Jahren Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig wurde. Die Erzählung über den Transformationsprozess im Osten Deutschlands hält sie für zu stark negativ konnotiert. Es gäbe mehr als wirtschaftlichen Niedergang, Arbeitslosigkeit, Neonazis und schrumpfende Städte.
Wir haben eben auch alle zusammen zu wenig darüber gesprochen, was schon gut ist und wo wir stolz drauf sein können und was wir feiern wollen. Und ich glaube, ein Ort, der die deutsche Einheit feiert, entsteht gerade in Halle an der Saale.
Im Zukunftszentrum soll es nicht nur um den Wandel im Osten Deutschlands nach 1990 gehen. Auch die früheren sozialistischen Staaten in Mittelosteuropa werden in den Blick genommen. Den Architekturwettbewerb haben Christoph Richter und Jan Musikowski für sich entschieden. Es wird ein 10-stöckiges, zeltartiges, transparentes Gebäude mit Dachgarten, das Platz für 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet. Baustart 2028. Die neue Programmdirektorin hofft auf einen Interimsstandort, um zügig ins Tun zu kommen. Sie kennt das Problem. Bislang bleibt die Idee vage. Es finden sich viele Worthülsen und Lehrformeln, blumige Ankündigungen im Marketing-Sprech, wie zum Beispiel, Zitat, hier wird Vergangenheit lebendig und Zukunft vorstellbar. Die Menschen, nicht nur in Halle, hätten es gerne konkreter. Uta Brettschneider will zusammen mit ihrem Team einen Ort schaffen,
der zuhört und nachfragt und kann bestenfalls auch die erreichen, die im Moment von Wut und Missmut geprägt sind.
Mehr Start-up-Feeling als Bundesbehörde wünscht sich Uta Brettschneider. Wer ähnliche Projekte kennt, weiß, dass dies vermutlich ein frommer Wunsch bleiben wird.
Die Kulturwissenschaftlerin Uta Brettschneider wird also Chefin des Zukunftszentrums Deutsche Einheit in Halle.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
US-Präsident Trump hat im Streit mit dem öffentlichen Rundfunk eine juristische Niederlage erlitten. Ein Bundesrichter stufte den Entzug von Bundesmitteln für das Radionetzwerk National Public Radio, NPR, und den Fernsehsender Public Broadcasting Service, PBS, als rechtswidrig ein. Zur Begründung schrieb ein Bezirksrichter, Trumps Anordnung für das Ende der Finanzierung zum 1. Mai ziele darauf ab, kritische Ansichten zu unterdrücken. Zwar habe der Präsident das Recht, Medien für ihre Berichterstattung zu kritisieren, er dürfe seine Macht jedoch nicht dafür nutzen, die Sender zur Vergeltung für missliebige Äußerungen von Bundeszuschüssen oder anderen Fördermitteln auszuschließen. Die Sender begrüßten das Urteil als Stärkung der Presse- und Meinungsfreiheit. Eine Sprecherin des Weißen Hauses nannte den Richterspruch dagegen lächerlich und kündigte mögliche Rechtsmittel an. Der US-Sänger Bruce Springsteen hat seine US-Tournee mit einer Brandrede gegen die Politik der US-Regierung begonnen. Wörtlich sagte er in Minneapolis, wo im letzten Winter 2 US-Bürger von der Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurden, wir sind hier, um unsere amerikanischen Ideale zu feiern und zu verteidigen. Springsteen rief die Menschen dazu auf, sich gemeinsam für Demokratie statt Autoritarismus und Widerstand statt Selbstgefälligkeit zu entscheiden. Der Sänger hatte nach den tödlichen Vorfällen auch den Protestsong Streets of Minneapolis geschrieben. Seine Tournee führt nun weiter in Städte, in denen die Präsenz der Einwanderungsbehörde Proteste ausgelöst hatte. Herbert Grönemeyer wird mit dem diesjährigen Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet. Damit wolle man Grönemeyers außerordentliche künstlerische Leistung und zugleich sein überzeugendes Engagement für die Werte unserer Demokratie würdigen, sagte Thomas Miro, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung. Mit seiner Musik und seinen Texten habe der 69-Jährige deutsche Popgeschichte geschrieben und einen wichtigen Beitrag zur Kultur des Landes geleistet. Mit ihrem Förderpreis würdigt die Stiftung in diesem Jahr das Projekt Rhapsody in School, das Musikschaffende aus Klassik und Jazz an Schulen vermittelt. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Durch den Konflikt im Nahen Osten sind auch die archäologischen Ausgrabungen im Irak zum Erliegen gekommen. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet etwa von der Archäologin Adelheid Otto, deren deutsch-irakisches Team zu Kriegsbeginn Jahrtausende alte Keilschrifttafeln an der Stätte von Shurupak gefunden hatte. Die 59-jährige Forscherin von der Ludwig-Maximilians-Universität München habe das Land praktisch sofort verlassen müssen und nur noch 2 Tage für die Katalogisierung der Funde aushandeln können. Alle westlichen archäologischen Expeditionen seien inzwischen abgereist, so AFP weiter. Auf der Strecke bliebe dabei auch die Weiterbildung irakischer Archäologen durch ihre ausländischen Kollegen. Denn die archäologischen Techniken hätten sich in den letzten 20 Jahren stark weiterentwickelt, der Irak sei aber lange von diesem Fachwissen abgeschnitten gewesen.
Gleich 3 französische Filme starten diese Woche neu in den deutschen Kinos. 2 davon wird uns Jörg Taschmann gleich vorstellen. Zunächst Enzo. Das ist der letzte Film des Regisseurs Laurent Canté. Er ist kurz vor den Dreharbeiten gestorben. Deshalb hat sein enger Weggefährte, der Regisseur Robin Campillot, den Film beendet. Eine Coming-of-Age-Geschichte, in der der 16-jährige Enzo mit seinem Vater darüber diskutiert, warum er Maurer werden möchte.
Enzo? Qu'est-ce que c'est
ça? T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà.
Tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi.
Ok, donc tu seras maçon toute ta vie.
Et alors? C'est déshonorant?
Enzo, ein neuer Film aus Frankreich, der auch bei uns im französischen Original mit Untertiteln startet. Jörg Taschmann, anscheinend gibt es hier Dissens zwischen Vater und Sohn rund um die Berufswahl.
Ja, es geht hier um diese Diskussion zwischen dem 16-jährigen Enzo und seinem Vater. Sein Vater findet, du könntest auch größere Ambitionen haben. Der Junge, der aus einem gut bürgerlichen Elternhaus kommt, der will aber wirklich Maurer werden und eben nicht diesen künstlerischen Weg einschlagen, den seine Eltern gerne für ihn hätten. Für den Vater ist das jedoch nur so eine Art pubertäre Revolte. Es ist also schon eine Art klassischer Coming-of-Age-Film eines Jungen, der wirklich auch liebenswerte Eltern hat. Übrigens gespielt von Italien-Star Pier Francesco Favini und von Elodie Bouchet, die man jetzt auch wieder öfter im französischen Kino sieht. Und dieser Junge ist einfach von diesem bürgerlichen Leben gelangweilt. Und dann lernt er 2 ukrainische Kollegen kennen, Vlad und Miroslav. Und vor allem zu Vlad fühlt er sich dann sehr stark hingezogen, obwohl er, also der junge Enzo, durchaus auch schon was mit Mädchen hatte, aber diesmal ist der junge Mann dann von seinen Gefühlen irgendwo auch überfordert.
Also schon eine komplexe Geschichte. Das letzte Filmprojekt von Laurent Canté. 2008 hatte er für Die Klasse in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Das ist sein bekanntester Film. Und darin hat er sehr gut das Lebensgefühl von migrantischen Jugendlichen eingefangen. Wie nah ist denn jetzt dieser eben posthum gedrehte Film an seinen Figuren dran?
Nun, es war durchaus der Wunsch von Doron Conté, dass sein Film auch dann gedreht werden sollte, falls er vorher stirbt. Und er hat auch noch das Drehbuch geschrieben, auch die Vorbereitung mitgemacht. Und es ist ja eine Stärke des französischen Kinos, dass die französischen Filme sehr viel genauer sozial verankert sind als zum Beispiel deutsche Filme. Und hier in Enzo geht es eben um verschiedene, unterschiedliche soziale Milieus und Klassen. Und das ist genau beobachtet und sehr stimmig. Denn das Leben für Enzo unter den Arbeitern ist nicht leicht. Trotzdem nehmen sie ihn ernst, wenn sie das Gefühl haben, dass er genauso gut arbeitet wie sie. Und dann kommt eben noch diese Anziehung zwischen Enzo und dem Ukrainer Vlad hinzu, der etwa 10 Jahre älter ist und eben seine eigenen Probleme hat und eben auch sagt, er will nicht zurück in die Ukraine, er will nicht sterben. Also auch hier hat dieses Drehbuch ganz organisch übrigens hochaktuelle politische Komponenten mit eingefügt. Und so ist Enzo dann insgesamt ein sehr schöner, aber auch ein sehr vielschichtiger Film geworden, um Wünsche, Leidenschaften, Enttäuschungen und auch die Suche nach sich selbst.
Enzo, ein neuer Film aus Frankreich, der an diesem Donnerstag auch in unsere Kinos kommt, ebenso wie A Missing Part von Guillaume Senet. Der startet, obwohl er französisch ist, auch wieder mal mit einem englischen Titel. Es geht um das ernste Thema Kindesentführung, und zwar begeht eine Mutter diese Tat. Wie wird das erzählt?
Nun, das ist ein Film, der komplett in Tokio spielt und auch dort gedreht wurde. Und er erzählt eben zunächst aus der Sicht eines Vaters, Jérôme, übrigens von Romain Duris hervorragend verkörpert, mit sehr großer emotionaler Tiefe. Romain Duris, den man ja in Deutschland spätestens seit Barcelona für ein Jahr kennt, ein Film, der mittlerweile auch über 25 Jahre alt ist. Und er spielt eben ein Vater, der seit 9 Jahren seine Tochter Lilly sucht und der mal mit einer japanischen Frau verheiratet war, und die hat aber die Tochter gekidnappt. Das wird aber in Japan nicht so angesehen. Dort ist es vor allem wichtig, dass das Elternteil, das das Kind dann hat, sich um das Kind kümmert, und der getrennt lebende Partner hat dann gar keine Rechte und hängt vom Wohlwollen des Erziehungsberechtigten ab, denn es gibt in Japan kein gemeinsames Sorgerecht auf ein Kind bei einer Trennung und nicht einmal das Recht, das eigene Kind zu sehen. Das Kind kann dann höchstens mit 18 entscheiden. Und Jérôme trifft dann zufällig auf seine Tochter bei seiner Arbeit als Taxifahrer und traut sich nicht einmal, sich zu outen, weil er befürchtet, die Tochter sonst schnell wieder zu verlieren.
Ist das in sich ein stimmiger Film?
Nun, ich finde, es ist vor allem ein sehr, sehr schöner Film über einen Vater, der seine Tochter eben seit 9 Jahren sucht, der nie aufgegeben hat, aber lernen musste, sich anzupassen, auch an japanische Regeln und Gesetze. Und seine Ex-Frau wird hier auch nicht dämonisiert, sondern es ist ein Film, der über eine gescheiterte Beziehung erzählt, mit diesen harten Konsequenzen eben in dem Fall für den Vater. Aber es ist auch ein Film, der das Leben feiert. Da gibt es auch andere Figuren wie Jessica, eine französische Mutter, die das ähnliche Problem hat, die auch in Tokio gestrandet ist, aber auch Japaner sind von diesen ungerechten Gesetzen betroffen, und es gibt sogar eine Art Selbsthilfegruppe. Und eine der schönsten Szenen singen dann Jérôme, Jessica und ein japanischer Vater, der sein Kind nicht sehen darf, die japanisch-französische Version eines alten Johnny Holiday-Hits, Que je t'aime.
Klingt ja nach großem Gefühlskino.
Ach, es ist schon ein Film, ja, der ist emotional, aber der fängt einfach auch schon sehr, sehr gut an. Man sieht zu Beginn einfach das Leben dieses Franzosen in Tokio, der sich irgendwo auch abgefunden hat mit seinem Schicksal, der eigentlich sogar zurück will nach Frankreich, die Wohnung verkaufen möchte. Und dann trifft er eben die Tochter und bekommt nochmal so einen zweiten Wind. Und der Film bleibt dennoch immer realistisch, driftet nie in so eine Art Melodrama ab und ist dann, wie ich finde, im besten Sinne emotional. Und besser kann gutes Kino kaum sein.
Jörg Taschmann über 2 neue Filme aus Frankreich, A Missing Part und Enzo, ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der Maler Georg Baselitz ist inzwischen 88 Jahre alt. Die abstrakte Kunst der 1950er und 60er Jahre, die fand er geschichtsvergessen. Deshalb fing er an, wieder Figuren zu malen. Gern stellte er sie auf den Kopf. Baselitz sorgte für manchen Skandal. Rund um seinen 80. Geburtstag äußerte er sich mehrfach abfällig über Künstlerinnen und positiv über Donald Trump. Doch in den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden. Seit 2013 lebt er in Salzburg, hat auch die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen und wird jetzt im dortigen Museum der Moderne mit seinem Spätwerk präsentiert. 24 großformatige Arbeiten aus den vergangenen 10 Jahren unter dem Titel Baselitz jetzt. Julie Metzdorf war für Fazit in Salzburg.
Zwei Figuren, kopfüber, wie man das von Baselitz kennt. Die Körper weiß, der Untergrund schwarz. Doch die weiße Farbe der Körper ist nicht ganz deckend. Immer wieder kommt der Untergrund zum Vorschein, macht die Figuren leicht, durchlässig, als würden sie schweben. Auch der Körperbau ist eher zart, fast skelettartig, die Arme ein einziger dünner, langer Pinselstrich. Keine Frage, Baselitz' Figuren haben sich verändert. Mehr Röntgenaufnahme statt Heldenporträt, mehr schmale Wade als breite Schulter. Museumsdirektor Harald Kretschi.
Die Figuren sind deutlich fragiler geworden, sie sind deutlich älter geworden. Also es ist auch bewusste Auseinandersetzung mit dem Alter, mit dem Körper nochmal, eine ganz eigene Auseinandersetzung. Also allein wie er malt, also diese Malweisen hat sich nochmal verändert. Es ist nochmal so auch der Blick nach innen, als würde sich wirklich im Blick nach innen des Menschen nochmal so eine ganz eigenes malerisches Panorama eröffnen.
Thematisch bleibt Baselitz an dem dran, was ihn immer interessiert hat, an der Figur, dem Porträt, dem Kopf über. Doch er leuchtet alles neu aus und fügt durchaus Neues hinzu. Mehrere Figuren tragen Nylonstrümpfe an Füßen und Händen, einfach auf die Leinwand geklebt. Eine Referenz an Hannah Höch, der Grande Dame der Dada-Collage, die Baselitz in ihrem Rebellentum schätzt. Es ist dennoch eine Überraschung. Georg Baselitz, das Raubein der deutschen Nachkriegskunst, arbeitet mit Nylonstrümpfen, eine feminine Geste, die ungemein spielerisch wirkt. Selbst sein großer Adler von 2024 trägt Damenstrümpfe. Titel: Ich kann kein Sex. Tatsächlich hat der Adler ganz schön Federn gelassen. Die Flügel sind weniger dicht als früher, die Farben wieder weggekratzt, abgetupft, in expressiver Action-Painting-Manier nur angedeutet. Selbst der Himmel scheint sich aufzulösen. Sehr blass das Blau, sehr dünn der Farbauftrag, aber die Adleraugen, zwei große, dunkelblaue Kunststoffscheiben, die funktionieren noch. 4,5 Meter ist das Bild breit, für das Spätwerk eines Malers keine Selbstverständlichkeit. Malen ist körperlich anstrengend.
Er malt immer selbst, er ist da sehr vehement in dem, dass er sich dem auch körperlich aussetzt. Und er hat ja dann in der jüngsten Zeit auch mit seinem Rollstuhl bzw. mit seinem Rollator auch gearbeitet. Also man sieht deswegen auch die Spuren auf den Leinwänden. Er sieht das ganz bewusst jetzt einfach als Spätwerk. Es ist jetzt nochmal hier ganze Kraft hineinzulegen und nochmal große Bilder zu malen. Das versucht er und das will er und das schafft er sehr eindrücklich.
Die Nylonstrümpfe bringen eine Dynamik in die Komposition, die man bei Baselitz so nicht kannte. Die Figuren scheinen zu tanzen, es ist allerdings ein Totentanz. In ein anderes Bild sind Stoffstücke eingearbeitet. Als Rechtecke liegen sie in Rosé und Flieder auf der Körpermitte eines Paares.
Mit den Tüchern auf den Figuren, wenn Sie an diese Bilder denken, dann kriegt dann natürlich dieses Tuch, das über den Körper liegt, wie so ein Leichentuch, ja, hat auch wiederum natürlich sakrale Konnotation. Also da steckt natürlich sehr viel auch an Bildgattungen der Kunstgeschichte drin, mit denen er sich auseinandersetzt.
Kunsthistorische Bezüge hat es bei Baselitz immer gegeben. Im Spätwerk nun ist das Sakrale besonders deutlich. Eines der Bilder zeigt zwei schwarze Figuren auf bzw. unter Goldgrund. Das Gold formt die Figuren als Aussparung. Neben dem Kopf über gibt es nun auch liegende Figuren. Drumherum ein angedeuteter Raum, ein Stuhl, ein Bett, ein Sofa, dazu die reduzierte Farbpalette, viel Schwarz, viel Weiß, ab und zu Rosé oder Violett fürs Inkarnat. Aber kein Knallgelb mehr wie früher, kein Orange, kein Grün. Alles erscheint leichter, grafischer, mehr Draufsicht als kopfüber, wie bei Grabplatten am Kirchenboden. Das mag morbide klingen, ist aber
Kultur,
nur die Gegenwart des Künstlers. Mit 88 Jahren muss man das Alter nicht mehr subtil andeuten. Eines aber ist geblieben, Elke. Doppelporträts mit seiner Frau hat es im Werk von Baselitz immer gegeben. Im Spätwerk werden sie besonders stark.
Es ist schwer zu erkennen, wer es wäre. Was auch interessant ist, finde ich, sie sind gleichwertig, sie sind gleich groß, sie sind immer nebeneinander, sie haben eine Beziehung zueinander. Also sind sehr berührende Bilder dadurch.
Baselitz jetzt heißt die Schau. Es ist eine gelungene Selbstbehauptung. Ein Spätwerk, das seine Stärke aus dem offenen Umgang mit körperlichem Verfall und Schwäche zieht. Georg Baselitz hat sich immer gern als Provokateur gesehen. Mit diesem Spätwerk zeigt er sich zugänglich und verletzlich.
Baselitz jetzt. Die Ausstellung im Salzburger Museum der Moderne ist bis 18. Oktober zu sehen. Und ab Juli kommt noch eine zweite Baselitz-Schau dazu. Dann zeigt das Rupertinum in der Salzburger Altstadt Manifeste und frühe Zeichnungen von Georg Baselitz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Als Gleichaltrige sprachen wir, an seinem Arbeitstisch sitzend, Hand in Hand über den Tod, erinnert sich der Filmregisseur Edgar Reitz in der Zeit an seinen Besuch bei Alexander Kluge kurz vor dessen Tod. Alexander war überzeugt, dass wir in den nicht realisierten Projekten weiterleben, und er wollte dringend von mir wissen, welche Filme ich bisher nicht realisieren konnte. Reitz lässt seinen Artikel so enden. Alexander sehnte sich so sehr nach Freundschaft, dass er uns vollkommen verschlingen konnte. In meinem ganzen Leben habe ich keinen Menschen gesehen, dessen Geist derart über alle Grenzen springt. Mit Alexander Kluge verlieren wir einen leuchtenden Stern. Apropos Freundschaft. Ist der Wal Timmy, der sich wohl nicht mehr freischwimmen kann und in der Ostsee sterben wird, unser Freund? »Der gute Wal und der böse Wolf«, titelt der Spiegel. Arno Frank vergleicht die Anteilnahme mit dem Wal mit der Angst vor dem Wolf, der in Hamburg auftauchte und eine Frau im Gesicht verletzte. In beiden Fällen ist die Wildnis überraschend an der Schwelle zur Zivilisation aufgetaucht, klopft das Fremde an unsere Tür. Mal als Gast und Sympathieträger, mal als Räuber und Bedrohung, schreibt Frank. Beim gutmütigen Wal müssen wir uns als hilfreiche Spezies beweisen, beim blutrünstigen Wolf die Natur besser mal vom Leib halten. Hier folgen wir einer kitschigen Seifenoper, da gruseln wir uns vor einem Horrorfilm auf Grundlage düsterster Volksmärchen. Von Volksmärchen zur Bibel, die einige für kein Märchenbuch halten. Karfreitag sei ein Tag der Trostlosigkeit, ein Tag, an dem die Zukunft keine Zukunft mehr zu haben scheine, schreibt Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung. Und dann, es gibt zu viele Karfreitage. Die Welt blutet aus unzähligen Wunden. Die täglichen Nachrichten buchstabieren das Wort Karfreitag. Aber Ostern, die Rettung naht, mit froher Botschaft für einige und Schokohasen für viele. Zwischen Karfreitag und der Auferstehung galt es, eine Weile auszuharren, titelt die Frankfurter Rundschau und bringt gleich drei Artikel zum Warten. Einen davon zum Warten in der Literatur. Judith von Sternburg schreibt, 2 Minuten wartet Romeo in Shakespeares Romeo und Julia, bevor er sich ersticht, während Julia, die er tot glaubte, gerade wieder aufwacht. 3 Minuten später wäre es ein Riesen-Happy End gewesen. 3 Minuten braucht man, um Bernhard Hecklers Artikel für die Süddeutsche sehr schnell zu lesen. Wer 4 oder gar 5 Minuten dafür braucht, dem ruft Heckler wie ein Trainer zu, strengen Sie sich gefälligst mehr an, Sie wollen doch Gold holen, verdammt. Am Beispiel von 3 Online-Artikeln dazu, dass Italien die Teilnahme an der Fußball-WM verpasst hat, hat Heckler die geschätzte Zeit verglichen, die die SZ, die FAZ und der Kicker online für die Lektüre der jeweiligen Artikel angeben. Daraus hat er dann die erwarteten Lesegeschwindigkeiten berechnet. Die SZ mute ihren Lesern 31 Zeichen pro Sekunde zu, so viele wie das Wort Spitzengeschwindigkeitsmesswert habe. Die FAZ setze bei ihren Lesern 22 Zeichen pro Sekunde voraus, wie im Wort Sattzufriedenheit. Und der Kicker gehe bei seinen Lesern von einer Lesegeschwindigkeit von nur 10 Zeichen pro Sekunde aus, wie im Wort Stillstand. Hecklers Kommentar dazu? Beim Kicker rechnet man womöglich einen gewissen Promillewert der Nutzer mit ein, wenn sie in der U-Bahn vom Stadion nach Hause nochmal nachschauen, wie es eigentlich ausgegangen ist.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.